sitze im Auto, fahre zum Parkplatz. Bin natürlich später dran als gedacht, aber das sollte sich immer noch ausgehen. Mein Geldbeutel habe ich daheim vergessen, aber solange ich nicht angehalten werde, sollte ich den auch nicht brauchen. Frühstück ist mit im Rucksack. Ganz viel Kaffee, Stativ, Powerbank, Wechseloutfit. Also, jetzt brauche ich ja nur noch einen Sonnenaufgang.
Und damit herzlich willkommen zu dieser Episode von Kompass und Kaffee. Ich bin Corinna und nehme dich heute mit auf den Tagesausflug. Gesundheitsbedingt habe ich mir überlegt, was könnte ich machen, damit du meine erkältungsgeplagte Stimme vielleicht nicht ganz so viel hören musst. Ehrlicherweise, du wirst es trotzdem ertragen müssen in dieser Episode, denn einfach nichts zu veröffentlichen war natürlich auch keine Option. Aber ich habe mal im Archiv gestöbert und einen Teil davon, den gab es schon direkt am Anfang. Und ein paar weitere Teile werde ich im Laufe der Episode auch noch mit einbauen. Lange Zeit war Kochel am See in Oberbayern mein Zuhause. Und was macht man so, wenn man in Oberbayern und im Voralpengebiet wohnt? Klar, man geht wandern. Direkt vor meiner Haustür, aber auch nur ungefähr eine Stunde südlich von München entfernt, da ist der Jochberg. Der Jochberg ist kein Riese, aber ein Panoramakönig, denn er liegt genau zwischen dem Kochel und dem Walchensee. Und damit hat man einen Doppelseeblick und das ist schon was ganz Besonderes. Mit einem Startpunkt auf ca. 730 Metern und einem Endpunkt, also der Gipfel, auf 1567 Metern hat man ungefähr oder ziemlich genau 837 Höhenmeter nach oben zu überwinden. Das ist jetzt nicht nichts, das ist aber auch machbar. Also die Gehzeit für den Aufstieg, die liegt ungefähr bei so 2 bis 2,5 Stunden, je nach Fitnesslevel natürlich, obwohl man da natürlich auch auf die Witterung achten muss und die mit einplanen muss. Denn egal zu welcher Tageszeit und Jahreszeit man geht, der Weg, der bleibt natürlich gleich. Das heißt, man fängt schön waldig an, dann geht's nach oben, dann kommen aber auch ein paar ausgesetzte Stellen, aber auch ein paar Stellen, wo dann eben viel Wurzelwerk und auch Stein vorhanden ist. Und gerade bei Feuchtigkeit wird es natürlich schnell rutschig. Die beste Jahreszeit für den Jochberg, sagt man, ist so Mai bis Oktober, obwohl ich den auch schon im April bestiegen bin, war ja quasi mein Hausberg. Dementsprechend kannte ich die Tour schon ziemlich, ziemlich gut. Und da kommt natürlich dann auch nochmal Schmelzwasser und so weiter mit hinzu. Gerade so im Frühjahr muss man natürlich auch drauf aufpassen, ob da nicht irgendwie Schlamm oder Geröll runterkommt, weil das stellt dann natürlich schon eine Gefahr dar, wo man einfach drauf achten muss und allgemein natürlich wie bei jeder Wanderung vorher immer auf den Wetterbericht gucken, vielleicht auch auf eine Webcam gucken, wie es denn aussieht. Also ich sag mal so, ein paar Wolken oder ein bisschen Nebel sind jetzt nicht super schlimm. Das kann auch nochmal eine ganz tolle Atmosphäre schaffen, aber natürlich bei Gewitter, bei zu starken Regen oder auch zu starken Wind wäre ich natürlich schon oder würde ich schon empfehlen, dass man da vorsichtig ist und auch die Vernunft walten lässt und nicht ja unbedingt trotzdem hochgeht. Die Jochbergwanderung ist eine sehr, sehr schöne, die man auch mal gut an einem halben Tag oder nicht an einem komplett ganzen Tag machen kann. Aber ich kannte die natürlich schon sehr, sehr gut. Das macht sie nicht weniger schön, aber ich wollte nochmal so einen besonderen Switch mit reinbringen. Was macht man also? Klar, man steht mitten in der Nacht auf, um pünktlich zum Sonnenaufgang auf dem Gipfel zu stehen. Das klingt natürlich jetzt erstmal super schön, ist es auch, fühlt sich aber eher so an.
Guten Morgen, es ist jetzt kurz nach 4. Ich breche jetzt auf zur Tour auf dem Jochberg und hoffe auf einen schönen Sonnenaufgang.
Ja, ich war jetzt nicht so super motiviert, muss ich sagen. Aber ich hatte ein Ziel, das war der Sonnenaufgang. Den wollte ich sehen. Was muss man jetzt aber bei der Planung beachten, wenn man so eine Tour machen will? Neben dem normalen Wettercheck, den man eben bei jeder Wanderung machen sollte, muss man hier natürlich auch ganz genau gucken, wann geht denn die Sonne auf? Und hier ist auch meine ganz klare Empfehlung, dass man für die Wanderung an sich mehr Zeit einplant. Also bei Dunkelheit zu laufen ist einfach nochmal anders. Man guckt vielleicht einfach nochmal genauer oder einfach langsamer. Das heißt, hier würde ich je nach Streckenprofil, jetzt beim Beispiel Jochberg, nochmal so eine halbe Stunde auf jeden Fall draufrechnen. Dann würde ich auch nicht so planen, dass man Punkt Sonnenaufgang da ist, sondern auch mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine Dreiviertelstunde. Kurz vor Sonnenaufgang ist nämlich die Dämmerung und damit die blaue Stunde. Das heißt, es ist ja nicht stockdunkel und dann auf einmal zack Sonne, sondern man kann dort eben oben auf dem Gipfel ganz wunderbar dieses Lichtspiel beobachten, wenn eben die Nacht langsam zum Tag wird und eben so langsam die Farben rauskommen und sich der Himmel von einem ganz dunklen Blau immer langsamer zu einem Grau, Hellblau verwandelt und dann so die ersten Rosé- und Orangetöne dazukommen. Und wenn man schon mitten in der Nacht aufsteht und so eine Tour macht, dann finde ich, sollte man auch das ganze Spektakel miterleben und nicht nur einen Punkt und das eben auch nicht gehetzt, sondern eher in einem, ich sag mal, gemäßigten Tempo, gerade wenn der Körper eben noch nicht so auf Hochtouren läuft. Wenn man aber zu dieser Zeit oben sein möchte, bedeutet das auch, dass man wirklich im Stockdunklen losläuft. Und gerade der Anfang des Weges ist eben schon noch bewaldet. Das heißt, auch wenn da vielleicht der Mond ein bisschen Licht spendet, ist es doch schon sehr, sehr dunkel. Was also ein absolutes Muss ist, ist Licht. Ob das jetzt eine klassische Taschenlampe ist oder wie in meinem Fall eine Stirnlampe, ist jedem selbst überlassen. Was ich nicht empfehle, ist einfach nur das Handylicht zu benutzen, weil man sich den Handyakku doch eher für andere Dinge aufsparen sollte. Da auch am besten schon am Vortag checken, dass Taschenlampe, Stirnlampe auch geladen sind oder volle Akkus haben, vielleicht auch nochmal Ersatzbatterien mitnehmen und so weiter. Und natürlich auch allgemein auf Funktionalität testen, damit nicht das passiert.
Ah, und das Band von meiner Stirnlampe ist kaputt. Es ist nicht komplett kaputt, aber man kann es nicht mehr enger stellen. Zum Glück habe ich eine große Brille, da konnte ich jetzt die Lampe ganz gut einhaken.
Ja, Not macht erfinderisch, das hätte ich aber natürlich vorbeugen können, wenn ich das besser vorher gecheckt hätte. Daneben ist natürlich auch noch ein gutes Schuhwerk wichtig, also ich würde jetzt hier nicht in den Street-Style-Sneakers da hochgehen, sondern am besten natürlich schon irgendwie einen Wanderschuh, einen Trailrunning-Schuh oder einfach einen Schuh, wo man einen guten Halt drin hat, der ein bisschen Grip hat, also mit einer guten Sohle, damit man eben über Stock und Stein auch gut und sicher kommt. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass es oben auf dem Gipfel deutlich, deutlich kühler ist als jetzt beim Ausgangspunkt und das ist auch im Sommer so und das natürlich auch gerade morgens, da weht auch gerne mal ein Windchen, deswegen wirklich gucken, dass man je dann nach Wettervorhersage vielleicht auch Mütze, Handschuhe mit dabei hat, auch einen Windbreaker oder irgendeine Jacke, wo man sich gut drin einpacken kann, wo eben die Luft nicht so durchgeht, Sitzkissen oder irgendwas, wo man sich draufsetzen kann, ist super. Ich habe immer so ein ganz kleines Faltsitzkissen, das nimmt wirklich nicht viel Platz weg im Rucksack und macht es aber trotzdem so viel angenehmer. Wenn alles nach Plan läuft, ist man ja eine ganze Weile oben am Gipfel, um sich eben diesen Wandel von Tag zu Nacht und den Sonnenaufgang anzugucken. Ich hatte auch ein super leckeres Frühstück mit dabei, ganz viel Kaffee und wenn man da eben sitzt, wird es schnell kalt und dann ist eben so eine Sitzpolsterung etwas, was das Ganze nochmal viel angenehmer macht, damit man eben keinen kalten Hintern bekommt. Zusätzlich hatte ich auch noch eine Powerbank dabei. Also mein Handy war zwar komplett geladen, aber trotzdem, man weiß nie, was auf dem Berg passiert. Man hat auch nicht immer Empfang, aber dass man zumindest irgendeine Chance hat, vielleicht einen Notruf abzusetzen. Und ich wollte natürlich auch ein paar Aufnahmen von oben machen, ein paar Videos, ein paar Bilder, hatte noch mein Stativ mit dabei, wollte dafür auch das Handy benutzen. Das heißt, ich wusste, mein Akkuaufkommen wird ein bisschen höher sein und war da dementsprechend vorbereitet. Hab auch meinen Rucksack schon am Vorabend gepackt, auch meine Kleidung, alles, was ich gebraucht habe, schon rausgelegt, damit ich wirklich maximal lang schlafen kann, um so fit wie möglich für die Tour zu sein. Bin dann auch ein bisschen früher ins Bett, konnte natürlich nicht direkt einschlafen, aber der Wille war da. Das heißt, man kann sich den Start schon sehr viel entspannter machen, wenn man dementsprechend vorplant. Man hat schon ganz am Anfang von der Episode gehört, ich war trotzdem spät dran, aber ja, das bin halt ich. Pünktlichkeit ist manchmal schwierig. Ich schaff's dann meistens gerade so, aber dass ich mal 5 Minuten früher losfahre, das passiert eigentlich nie. Aber jetzt gibt's natürlich noch eine große Frage. Lohnt sich das? Also ich meine, ja, das klingt alles toll, Sonnenaufgang und schöne Farben und der Doppelseeblick und so weiter. Und die Wanderung ist natürlich auch, also der Startpunkt, sehr leicht zu erreichen. Also man kann da am Parkplatz vom Kesselberg parken und kann dann von dort aus los und man hat die Vorbereitung und das ist alles machbar. Aber will man das auch? Und ich muss sagen, mir ist mein Schlaf schon wirklich sehr, sehr heilig und ich werde dann schon auch mal übellaunig, wenn ich nicht genug Schlaf kriege. Und ja, schlaf dann einfach eigentlich lieber länger. Und trotzdem wollte ich es wissen. Ich war natürlich in der perfekten Ausgangssituation, weil ich da einfach gewohnt habe und da mit dem Auto nicht lang hingefahren bin und deswegen auch natürlich das spontaner machen konnte und auch den Weg bei Tageslicht schon sehr, sehr gut kannte. Und trotzdem wollte ich wissen, wie die Stimmung dort ist, weil man eben in der Nacht hochgeht. Der Jochberg ist auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Wie gesagt, ist gerade mal so eine Stunde von München entfernt. Aber bei Nacht ist das natürlich was ganz was anderes. Ich ging also los und da war erstmal niemand. Ich habe so beim Hochgehen dann irgendwann mal aus der Ferne so ein paar Lichter gesehen und wusste, okay, irgendwo vor mir sind welche. Aber ansonsten war ich einfach mitten in der Nacht allein in diesem Wald, auf diesem Berg und kämpfe mich Schritt für Schritt diesen Weg nach oben. Sehe nur so weit, wie meine Stirnlampe leuchtet und andere Sinne werden auf einmal viel aktiver. Plötzlich nehme ich Geräusche ganz anders wahr. Es kam so ein bisschen Regen oder Schmelzwasser, ich weiß es nicht genau, vom Berg runter und jeden Schritt, den ich gehe, höre ich, wie ich so ein bisschen auf Matsch oder auf Wasser trete und der Wind weht durch die Bäume und die Blätter rascheln. Man hört Tiere, die sich vielleicht irgendwo bewegen. Die ersten Vögel fangen langsam an. Vielleicht auch ein Eichhörnchen, das irgendwo den Baum nach oben flitzt und ich mittendrin. Ich bin müde und es ist anstrengend, aber ich habe ja ein Ziel. Ich wollte dieses Panorama und dieses Lichtspiel unbedingt sehen und gehe so immer weiter, bis ich irgendwann tatsächlich endlich am Gipfel ankomme. Zu meiner Überraschung sitzen da deutlich mehr Menschen, als ich dachte. Also es war jetzt nicht überfüllt, aber das sind einige wohl doch sehr viel früher los als ich. Ich habe mir trotzdem noch ein schönes Plätzchen ergattert. Hab mein Sitzkissen positioniert, hab mein Stativ aufgestellt, mein Frühstück ausgepackt, hab mich nochmal schön in eine warme Jacke eingekuschelt, hab in die Ferne geblickt und auf Gipfel, die noch mit Schnee bedeckt waren und sehe dann so langsam diese leuchtend orange Kugel hinter dem Horizont aufgehen und wie die Lichtstrahlen über die entfernten Gipfel brechen und alles in so einem ganz warmen Orange tauchen und sehe Vögel, die neben mir vorbeigleiten. Ich war ja eine der letzten, die auf dem Gipfel war, bin aber dann wirklich geblieben, bis alle gegangen sind. Der Tag war also vollständig da. Hab dann sogar noch auf dem Berg ein paar Qigong-Übungen zum Morgen gemacht. Dazu gibt's auch einige Videos, die werde ich auch nochmal auf Instagram stellen, auf den Kanal Kompass und Kaffee. Da kann man sich das Ganze auch nochmal besser vorstellen. Und beim Abstieg kamen mir dann auch schon die ersten Tagesgäste entgegen, die mich natürlich ganz verdutzt angeguckt haben, dass ich um die Uhrzeit schon wieder am Abstieg bin. Das mega coole am Jochberg ist ja, dass er zwischen dem Kochel und dem Walchensee liegt und man auf beide eine super gute Aussicht vom Gipfel aus hat. Das heißt aber auch, dass beide in unmittelbarer Nähe sind. Und da bietet es sich natürlich an, gerade im Sommer, wenn es schön warm ist, dass man den Tag dann ganz entspannt am See ausklingen lässt. Das sind beides wirklich wunderschöne Seen. Der Kochelsee ist der flachere von beiden. Da gibt es aber auch ein paar schöne Ufer, wo man ins Wasser gehen kann. Kann sich dort auch zum Beispiel ein SUP-Tretboot, Ruderboot oder was auch immer ausleihen. Gibt auch ein paar gute Restaurants im Dorf. Zum Beispiel Bergblick-Restaurant kann ich sehr, sehr empfehlen. Aber gerade für einen Badetag oder auch für alle Windwassersportler würde ich dann eher den Walchensee empfehlen. Dort gibt es auch eine super Surfstation. Das ist der Suki. Grüße gehen raus an Rita und Andi. Dort gibt es auch eine super Pinsa, sehr, sehr leckeren Kaffee und man kann sich dort auch das ganze Material leihen oder eben einfach nur entspannt baden gehen. Das ist ein sehr tiefer See und auch ein sehr klarer und sehr sauberer See, aber natürlich durch die Bergnähe und die Tiefe auch gut erfrischend. Und so ab, ja, so um die Mittagszeit herum kommt dann auch der Wind, deswegen gibt es dort auch die Surfstation. Dessen muss man sich bewusst sein. Beides, also der Kochel wie auch der Walchensee sind oder die ganze Region, ist aber auf jeden Fall nochmal eine extra Episode wert. Deswegen auf jeden Fall, falls noch nicht geschehen, den Podcast auf deinem Podcatcher der Wahl abonnieren, damit du auch die zukünftigen Episoden nicht verpasst. Heute war es eine kurze, knackige Inspirationsepisode, was man auch mal gut und gerne am Wochenende machen kann. Natürlich ist Oberbayern jetzt nicht für jeden ums Eck. Ich bin mir aber sicher, dass es auch in anderen Regionen Deutschlands, Österreich, Schweiz sowieso gute Berge gibt, die sich für eine Sonnenaufgangswanderung eignen. Meine Empfehlung, wenn man das noch nie gemacht hat, eher ja so eine kleine bis mittlere Tour zu machen, also auch solche Gipfel, wo der Aufstieg vielleicht nur eine Stunde dauert, ist vielleicht sogar noch besser als der Jochberg zum Einstieg, damit die Hürde da einfach so gering wie möglich ist. Also gerade auch im Mittelgebirge in Deutschland gibt's mit Sicherheit einige schöne Optionen. Vielleicht kennst du da ja eine, bist schon mal eine gelaufen, willst die unbedingt laufen, wie auch immer. Schreib das auch gerne per E-Mail an mich an podcast@kompassundkaffee.de oder kommentier einfach bei Instagram auf einem Post. Dann sehen die anderen das auch und können sich das dann auch noch mit abspeichern. Vielleicht ergibt sich ja sogar eine Gemeinschaftswanderung. Das wäre natürlich auch mega, mega cool. Und ansonsten für die Frühjahrs- und Sommerplanung jetzt einfach den Jochberg, den Kochelsee und den Walchensee in Oberbayern mit einplanen. Und ich hoffe, diese kurze Episode hat dir gut gefallen. Ich hoffe natürlich, dass ich ganz bald wieder fit bin und mit meiner Stimme bei der vollen Energie bin, damit ich dann wieder längere Episoden produzieren kann und das Ganze auch ein bisschen schöner klingt. Und bis dahin eine gute Zeit. Okay.